Herzlich willkommen zurück im Weinkeller der Familie Knoth-Trossin. In der letzten Episode hat mir Aline von ihrem Einstieg ins elterliche Weingut berichtet. Nach dem Interview waren wir in den Weinbergen unterwegs und haben natürlich auch nochmal Wein probiert. Und ich würde euch total gerne mitnehmen zu dieser Weinprobe. Ich durfte nämlich nochmal viel lernen über den Geschmack von Melone im Wein oder auch den Unterschied von grünem und gelbem Apfel. Und wusstet ihr, dass Weinfässer getoastet werden? Und warum der Wein auf der Urlaubsterrasse nochmal ganz anders schmeckt als zu Hause? Also, zum Wohl und viel Freude beim Anhören dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life-Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! So, jetzt sind wir hier bei einer leckeren Weinprobe angekommen. Womit starten wir denn heute, Aline?
Zur Feier des Tages starten wir mal alkoholfrei.
Sehr schön.
Und zwar mit unserem Traubensecco Pure Bubbles. Den haben wir jetzt ja seit diesem Jahr neu im Sortiment, beziehungsweise hatten wir schon letztes Jahr, aber dieses Jahr mit neuem Etikett. Denn die Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen, die steigt natürlich auch bei unseren Weinproben. Und im Traubensecco haben wir eigentlich eine schöne Alternative gefunden. Ist einfach Traubensaft und dann wird hochkonzentriert Kohlensäure hinzugegeben. Schön spritzig, schön leicht und sehr fruchtig.
Und die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen und Sekt- oder Sekko-Getränken ist wahrscheinlich auch gestiegen, oder?
Genau, die steigt auf jeden Fall. Auch natürlich, wenn viele Freunde irgendwie im Freundeskreis schwanger sind, ist eigentlich so ein Traubensekko eine schöne Alternative, weil du willst natürlich auch das Feeling haben, dass du mit was Prickelnden anstoßt zum Beispiel. Und da ist einfach ein Traubensekko oder ein alkoholfreier Sekt eine schöne Alternative.
Absolut, sehr schön. Und meiner Technikunterstützung Lara mit 15 schmeckt heute der Traubensekt, oder?
Ja, der war sehr lecker und ja, einfach mega.
Sehr schön, das freut mich.
Sehr gut, sehr gut. Und womit machen wir jetzt weiter?
Als nächstes habe ich einen Riesling, aus einem Riesling Grauschiefer, wie der Name schon sagt, auf grauem Schiefer gewachsen. Ist ein schön klassischer Mosel-Riesling, schön leicht mit 11,5 Volumenprozent. Und wird bei uns immer zu Beginn der Weinlese geerntet. Das heißt, die Trauben sind schon gelb, aber haben noch so einen leichten grünlichen Touch. Und deswegen haben wir hier eher den grünen Apfel im Geschmack.
Und da bin ich mal sehr gespannt.
Cheers!
Sehr fein.
Ja, der sehr schön leicht, aber trotzdem schön die Fruchtaromen, schön schlank und denke ich auch, ist auch schön harmonisch trocken. Mhm. Also die Restsüße und die Säure sind eigentlich schön ausbalanciert. Ist jetzt kein knochentrockener Riesling.
Stimmt.
Ja.
Er ist zwar, also man schmeckt deutlich, dass er trocken ist, aber wie sagt man, es staubt noch nicht.
Ja, richtig.
Sehr schön. Und der ist bekannt für diese, oder der wächst in dieser, ist das der Schiefer?
Genau, das ist der graue Schiefer, der liegt quasi überall auf dem Boden. Und der Schiefer ist quasi bei uns an der Mosel eigentlich das prägende Gestein. Denn das ist ein relativ weicher Stein, der bricht sehr, sehr schnell und sehr gerne. Und in dem Schiefer sind ganz viele Mineralien drin. Magnesium, Eisen, Kalium. Und wenn wir jetzt viel Niederschlag haben, fließen die ganzen Mineralien durch den Regen an den Boden ab. Die Wurzeln greifen es auf und deswegen spricht man auch gerne von der Schiefermineralität, die die Rieslinge haben. Und auf der anderen Seite ist der Schiefer auch ein schöner Wärmespeicher, denn wenn es richtig heiß ist im Sommer, speichert er die ganze Sonnenwärme und gibt sie nachts an den Boden ab.
Das hatte ich mir gedacht. Das muss doch irgendwie unheimlich Wärme speichern, dieser dunkle Stein.
Der wird richtig heiß im Sommer.
Ach, klasse.
Kann man gerne machen, der wärmt auch schön, aber nicht zu unterschätzen.
Total spannend, was das dann für einen Einfluss auf den Wein hat.
Ja.
Sehr cool. Sehr schön, also das schmeckt mir schon mal sehr gut.
Ja, das ist super.
Sehr gut. Ich hätte jetzt als direkten Vergleich noch einen Riesling, der aber 2 Wochen später geerntet wurde. Ich muss ihn mal ganz kurz vorprobieren. Hier haben wir jetzt im Vergleich nicht mehr den grünen Apfel im Geschmack, sondern eher den gelben Apfel.
Wie viele Wochen ist der jetzt?
Der ist 2 Wochen später geerntet worden. Das ist jetzt unser Riesling K. Das K steht für unseren Großonkel Karl. Der hat uns damals den Weinberg vererbt und ihm zuliebe haben wir dann den Wein daraus ihm gewidmet. Und der ist jetzt quasi 2 Wochen später geerntet, ist ein bisschen reifer. Die Trauben waren schon gelber und deswegen haben wir eher den gelben Apfel und so ein bisschen auch die Pfirsich- und Aprikosenaromen. Ist ein bisschen vollmundiger, ein bisschen harmonischer im Vergleich zum Grauschiefer und auch nicht ganz so trocken.
Tschüss. Sehr schön. Was für eine schöne Geschichte. Mhm.
Mhm, das ist auch gut. Mhm. Ich nehme gerade ins Auto alles.
Mein Auto passt so viel. Ich will es dir zeigen.
Kann man mit der Post schicken. Mhm.
Ich könnte jetzt fast gar nicht sagen. Ein bisschen, der gelbe Apfel ist wahrscheinlich ein bisschen süßer, oder?
Ja. Ja, es ist wie beim, wie wenn wir Äpfel essen. Der grüne Apfel ist immer so ein klein bisschen saurer, ne? Und der gelbe Apfel haben wir natürlich die Süße, aber auch so ein bisschen die Säure. Und nachher, wenn wir beispielsweise eine Riesling Spätlese haben, dann haben wir wirklich so einen roten Apfel, der wirklich komplett süß ist. Mhm.
Ja, schmeckt mir schon auch sehr gut. Der Herr K.
Ja, unser Onkel K.
Onkel K.
Und jetzt habe ich im Vergleich zum Riesling etwas säureärmeres. Und zwar ist das bei uns jetzt der Weißburgunder. Denn Weißburgunder hat von Natur aus einfach schon weniger Säure als jetzt beispielsweise ein Riesling. Und wenn wir jetzt Probleme haben mit der Säure, wenn die einem nicht so gut bekommen, würde ich immer auf einen Weißburgunder zurückgreifen. Der ist schön cremig, der ist auch ein bisschen vollmundiger als ein Riesling. Und dementsprechend bekommt er es den anderen einfach ein bisschen besser. Ist natürlich jetzt im Vergleich zum Riesling. Riesling ist immer sehr schlank und sehr feingliedrig. Und ein Weißburgunder oder Grauburgunder kann auch sein. Die sind ein bisschen vollmundiger. Heißt, die füllen den ganzen Mundraum aus, sind ein bisschen cremiger. Und im Nachgeschmack sind die auch einfach nicht so trocken, sondern schön samtig und weich. Cheers!
Tschüss!
Das ist auch ein schöner Spargelwein.
Ah, die Zeit kommt ja erst, die schöne Spargelzeit.
Merkt man ja schon einen Unterschied, oder?
Ja.
Und der ist immer noch trocken. Mhm.
Die sind schon alle sehr unterschiedlich.
Gut.
Ja. Mhm, gut. Ja. Ja, also natürlich. Aber schmecken alle ganz.
Ich meine, es gibt so viele verschiedene Weine und da findet.
Eine andere Traube dann auch.
Genau, es ist eine andere Traube, die ist auch ein bisschen größer als ein Riesling. Und wie gesagt, von Natur aus einfach weniger Säure und deswegen ist sie eigentlich immer eine schöne Alternative zum Riesling, wenn man einfach nicht so die Säure verträgt. Man merkt es ja auch schön samtig hinten raus, schön weich. Und ist eigentlich so bei uns der Allrounder im Weingut. Passt eigentlich zu relativ vielen Gerichten. Spargel, sei es Geflügel. Auch einfach so Solo auf der Terrasse am heißen Sommertag. Hat jetzt 12 Volumenprozent, würde ich doch noch sagen, ist schon noch moderat.
Ja. Schön. Und wo würde sich jetzt der Nacktarsch einreihen? Der ist ja eher so jetzt in der lieblicheren.
Genau, der ist bei uns süß. Gesagt. Also wir sind jetzt hier, die Rieslinge hatten so 7,3 Gramm Restzucker. Der hat jetzt 7,7 und unser Nacktarsch-Riesling hat 44 Gramm.
Ui.
Boah,
wow.
Also das ist schon, den können wir gerne am Schluss probieren, aber das ist schon ein Sprung.
Also das wäre dann eher so, den trinkt man dann als Dessertwein?
Genau, oder? Kannst du als Dessertwein trinken. Also ich finde, so ein süßer Wein, wenn du den runterkühlst oder an so einem heißen Sommertag einfach mal so, geht da auch super.
Ja.
Aber sonst eher, kannst du zu würzigen Käseplatten irgendwie holen.
Eher so in die Dessertrichtung.
Genau.
Ja. Würziger Käse kann ich
nicht. Oder zur asiatischen Küche.
Ah ja, ja, die ja in sich schon oft süß-sauer, ja,
genau,
ist
wenn
oft,
du so ein bisschen, ne, die Süße hast und die Schärfe, ja, ist eigentlich so ein fruchtsüßer, lieblicher Wein eigentlich auch eine schöne Komponente, die hier das Gericht noch ergänzt.
Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt, hätte ich gar nicht so zusammengebracht, aber ja, das probiere ich mal.
Also asiatische Küche wird eigentlich immer gerne ein fruchtsüßer Riesling als Kombination gewählt.
Ja, ah, das werde ich mir mal merken. Sehr schön. Welches war dein Favorit bisher?
Fand ich alle super.
Schöne Antwort. Und du?
Ich bin ja eher so ein Riesling-Fan.
Ja, ich glaube, ich bin eher ein Burgunder-Fan. Kann aber jetzt gar nicht sagen, warum. Vielleicht wegen der...
Ja, kann sein, weil der einfach weicher im Geschmack ist.
Säure, weil er, genau, ein bisschen weicher ist.
Ist einfach harmonischer. Genau.
Ja.
Ich mag es ja sauer. Wie du weißt.
Michael mag auch saure Gummibärchen.
Oh, den liebe ich auch.
Ja, ja. Und Sauerstäbchen.
Ja, finde ich auch super.
Kiloweise vertippen.
Leider, ja. Sehr fein.
Jetzt habe ich mir auch so viel eingeschenkt. Aber ich finde, ich schenke immer tendenziell ein bisschen mehr ein, weil ich finde, wenn man mehr im Glas hat, dann kommen die Aromen auch besser,
ja, kann man auch
zur
besser,
Geltung,
besser schnuppern, ne?
Als wenn man zu wenig drin hat.
Wir müssen uns auch mal solche Gläser besorgen.
Ja, die haben wir jetzt seit einem Jahr neu. Die sind von Schatzwieseln. Das sind so schöne Universalgläser. Kannst du auch gut Rotwein mittrinken. Und ich weiß jetzt nicht, ob doch... Wir haben hier extra so einen Mussierpunkt reinmachen lassen. Den hat man meistens bei Sektgläsern, damit die Perlage ein bisschen prickelnder ist. Man sieht ja beim Sekt, wo immer die Perlen in der Mitte so aufsteigen.
Ja.
Das heißt ja typischerweise ein Sektglas, weil die so eine Bohrung in der Mitte haben.
Ach,
und die haben wir jetzt hier auch extra reingemacht, damit die halt für alles verwendet werden können.
Ja. Cool.
So. Rivana. Neben Riesling die meist angebauteste Rebsorte in Deutschland. Rivana wird auch Müller-Thurgau genannt.
Ah, deswegen kannte ich den Titel nicht.
Ist ein und dasselbe, nur hat man früher in der Mosel nur süßen Wein angebaut und dann gab es ja diesen Skandal. Und dann hat man sich überlegt, okay, wie bekommen wir den Müller-Thurgau denn jetzt an unsere Kundschaft, aber im trockenen Bereich? Und da man früher davon ausgegangen ist, dass Müller-Thurgau eine Kreuzung ist aus Riesling und Silvaner, war die Namensgebung Rivana sehr nahe.
Ah.
Und so ist der Rivana entstanden. Nach wie vor heißt er bei uns Rivana, aber bei vielen heißt der Wein auch einfach Müller-Thurgau.
Aline, deswegen mag ich gutes Marketing.
Und das hier ist jetzt, wollen wir gerade gucken, ähnlich wie beim Weißburgunder, hat der jetzt weniger Säure als ein Riesling. Ich würde sagen, er liegt so zwischen Weißburgunder und Riesling. Schön leicht, sehr fruchtig, geht jetzt tatsächlich eher so ein bisschen in die Muskat, so ein bisschen die Muskatnote, aber auch so ein bisschen Melone im Geruch, im Geschmack. Und ist bei uns eigentlich so der Easy Drinking Wein. Also ist schön unkompliziert, auch wieder ein typischer Spargelwein, der drängt sich nicht in den Vordergrund, der ist schön begleitend und ist eigentlich auch so ein schöner Terrassenliebling bei uns.
Terrassenliebling hört sich gut an. Oh ja.
Probieren wir, das ist lecker.
Mhm. Ja.
Aber der ist jetzt, ich hätte jetzt gesagt, der ist ein bisschen lieblicher. Mhm. Ne? Das schmeckt
der
man
ist
schon.
Rein.
Ja.
Wir sind jetzt hier bei 13 Gramm Restzucker. Der ist nicht mehr offiziell trocken. Trocken geht weinrechtlich bis 9 Gramm Restzucker. Und der wäre jetzt im halbtrockenen Bereich einzustufen.
Das sind so Feinheiten, finde ich, da muss man schon sich ein bisschen was erklären lassen. Also sonst wäre ich, glaube ich, ich hätte sonst nicht zu einem halbtrockenen Wein gegriffen oder so.
Ja,
das muss man tatsächlich.
Ja, manchmal sind auch so die analytischen Daten sind auch so ein bisschen, die schrecken auch so ein bisschen ein. Weil es ist auch immer so das eigene Empfinden, wie der Wein schmeckt und wie auch einfach die Süße und die Säure eingestellt sind. Und der hat jetzt 11,5 Volumenprozent, deswegen wirkt er vielleicht auch gar nicht so süß, wie er eigentlich ist, die 13 Gramm Restzucker. Weil wenn der weniger Alkohol hat, ist natürlich auch ein bisschen weniger Geschmack einfach. Alkohol ist Geschmacksverstärker und wenn der jetzt 13 hätte, wird der nochmal viel süßer schmecken.
Mhm. Mhm. Nee, das schmeckt mir sehr gut.
Ja. Wir sagen auch, der hat einen schönen Trinkfluss.
Mhm.
Ja. Sagen wir gerne.
Merke ich schon.
Ja, der ist halt trinkfreudig, ne? Ja. Also da kann man in einer geselligen Runde, ist das eigentlich bei uns so die Weine, die man da gut kombinieren kann.
Was geht gut auf diesen Weinfesten im Sommer?
Natürlich Riesling geht viel, aber auch Rosé geht unheimlich viel auf den Weinfesten. Auch die feinherben Rieslinge, wo ein bisschen Süße dabei ist. Kommt immer auch ein bisschen aufs Wetter an. Ne? Wenn, ja, wenn natürlich Sonne ist und richtig warm, geht natürlich der Rosé, der ist ein Renner dann an so Weinfesten. Aber Riesling darf eigentlich auch nicht fehlen.
Mhm. Ja, weil es ja ein Wein der Region ist, wie wir gelernt haben.
Richtig. Ich kann euch jetzt mal unseren neuen Rosé einschenken. Gerne. Der ist aber jetzt Kellertemperatur. Den haben wir vorgestern etikettiert.
Oh, wow.
Jetzt, ihr seid einer der Ersten, die den probieren. Warte. Die haben auch eine schöne rosane Farbe. Hier haben wir jetzt tatsächlich ein Cuvée, also ein Verschnitt aus zwei Rebsorten, in dem Fall Spätburgunder und Dornfelder. 11,5 Volumenprozent wieder, schön leicht. Und eigentlich so ein Sommerweinschlechtchen, den haben wir jetzt vor 3 Wochen abgefüllt, 20. März. Das ist der neue Jahrgang, 24. Mal gucken, probiere ich das auch wieder seit 4 Wochen das erste Mal.
Okay, auch für dich eine Überraschung, wie er sich gemacht hat.
Ja. Schön fruchtig, aber ist noch sehr jung. Also ich kann euch im Vergleich mal den 23er einschenken.
Okay.
Wo wir jetzt ein Jahr Flaschenreife schon haben.
Ja. Das Junge hätte ich als Laie jetzt nicht geschmeckt.
Ja, du merkst, der hat natürlich jetzt ein bisschen mehr Säure als der Rivana. Es ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen trockener. Mhm. Hier sind wir jetzt bei 7,5 Gramm Restzucker. Hier waren wir bei 13. Ist natürlich jetzt schon ein Unterschied im Vergleich.
Hilft, ja.
Aber
super.
Der ist ein schöner Sommerwein, schön leicht, fruchtig.
Vermietet ihr auch Anhänger? Genau. Ich liebe ja Rosé. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde Rosé total... Bin ich dem Trend aufgesessen? Oder?
Wir haben den tatsächlich auch im feinherben Bereich und viele trockene Trinker gehen auch auf den feinherben zurück, der ein bisschen mehr Süße hat, weil der einfach im Sommer ein bisschen süffiger ist.
Okay. Probiere ich auch nochmal.
Gerne.
Wenn es den gerade gibt.
Ja klar.
Feinherb.
In demselben Wein, aber ein klein bisschen süßer. Moment, ich gehe mal kurz holen. Ja. Wir haben jetzt 19 Gramm Restzucker.
Und beim anderen
waren es? Der anderen waren es 7,5.
Das ist aber ein anderer, auch einfach von der Machart. Ne?
Genau, also doch ist jetzt der gleiche
der
Typ.
Ist trocken und der ist fein.
Genau, der ist ein klein bisschen süßer. Der wurde in der Gärung früher gestoppt als der trockene.
Warte.
Hier haben wir jetzt auch, sieht man eigentlich ganz gut. Hier,
der hat auch 24 oder was?
Nein, die sind beide 23. Quatsch, der ist 24, der ist 23. Das ist noch der vorherige Jahrgang.
Mhm.
Und der hat 11 Volumenprozent und der hat 11,5.
Mhm.
Kannst du die alle noch zusammen?
Ach so, ja klar. Und ich finde, jetzt im direkten Vergleich ist der Feinherbe auf jeden Fall trinkfreudiger.
Mhm. Okay. Dann, Leute.
Cheers.
Cheers.
Als ich damals, klar, damit mit Wein angefangen haben wir alle in meinem Freundeskreis mit den süßen Weinen angefangen.
Klar.
Und irgendwann...
Man entwickelt sich dann ja so ein bisschen.
Ja, ich vergleiche das immer gerne mit dem Kaffee trinken, ne?
Ja, genau.
Am Anfang Latte Macchiato mit viel Milch, mit viel Zucker und dann ist man am Ende beim Espresso.
Genau, ist ähnlich.
Das ist auch beim Wein trinken. Die Geschmäcker verändern sich einfach mit der Zeit.
Was ist das dann für eine Traube, der Rosé? Ist das schon eine rote?
Genau, das ist eine rote Traube. Das ist einmal der Spätburgunder und der Dornfelder.
Mhm.
Weil man darf innerhalb der EU darf man Rosé nur aus roten Trauben machen.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel in Südafrika gibt's auch viele Rosés, die aus einer Weißweintraube und einer Rotweintraube gemacht werden. Die werden dann zusammen verschnitten.
Mhm.
Und hier innerhalb der EU ist das verboten. Also
aber warum? Genau.
Reinheitsgebot.
Ah, also okay. Es gibt es auch bei Wein ein Reinheitsgebot.
Ja. Es gibt noch die Begrifflichkeit Rotling. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gelesen habt. Bei Rotling darfst du weiße Trauben verwenden, aber du musst die weißen Trauben und die roten Trauben im Herbst bei der Lese zusammen keltern, zusammen pressen. Nur dann darfst du das vermischen. Du darfst nicht den fertigen Weißwein und den fertigen Rotwein zusammenmixen. Ah, okay. Das darfst du nicht.
Also nur das Rohprodukt.
Genau,
nur das Rohprodukt. Das Rohmaterial, okay.
Ja.
Ja, schon auch toll, finde ich.
Anne, ich habe, bevor wir ins Süße gehen und damit der Übergang nicht ganz so extrem ist, habe ich jetzt noch einen feinherben Riesling. Wir waren ja eben in den Weinbergen. Die Weinbergslage ist der Gröber Steffensberg. Das ist unsere beste Lage. Und das hier ist jetzt unser Riesling Steffensberg J.A. Feinherb. J.A. sind die Initialien von mir und meiner Schwester, Josephine und Aline.
Oh.
Damit hat unser Papa vor 15 Jahren mittlerweile begonnen, seine besten Weine zu kennzeichnen. Und da wusste der noch nicht, dass wir hier eines Tages stehen werden und die präsentieren werden. Und das ist jetzt der 23er.
Was für eine schöne Geschichte.
Ja. Und den haben wir, also die Lagenweine, unsere Premiumweine, die füllen wir, willst du auch probieren? Die füllen wir immer im Juli ab. Ende Juli, die lassen wir immer ein bisschen länger auf der Feinhefe. Der erste Teil wird immer im März abgefüllt und der zweite Teil dann Ende Juli. Und die brauchen einfach immer ein bisschen mehr Zeit. Der hat jetzt 11 Volumenprozent. Die werden immer zum Teil im Holzfass ausgebaut und zum Teil im Edelstahltank. Und wie ihr seht, sind die mit Naturkorken versehen, weil die natürlich von der Qualität höher sind und auch nochmal ein hohes Reifepotenzial auf der Flasche haben. Oh. Und das wäre jetzt eine Spätlese. Hier haben wir jetzt wirklich so ein bisschen die Pfirsicharomen, die Aprikose. Mhm.
Und Spätlese ist ab welchem Monat? Weil Pfirsich, Aprikose sind
genau, Spätlese ja bedeutet
August, oder?
Bedeutet ja. Späte Lese. Und die ja. wird meistens immer bei uns am Ende der Weinlese geerntet. Ah, ja. Da sind wir je nachdem Mitte, Ende Oktober. Und die Trauben sind dann wirklich schon goldgelb.
Oh, das ist auch fein.
Ja. Und hier sind wir jetzt bei 22 Gramm Restzucker.
Mhm. Und ist das dann auch so in dem feinherben Bereich?
Mhm.
Schon, oder?
Ja.
Habe ich was gelernt.
Das ist ein schöner Begleiter zu Fischgerichten.
Ja. Also ich merke, ich kann auch nicht nur trocken. Ich kann auch halbtrocken.
Mhm.
Schmeckt mir auch.
Das ist auch einfach schön, dieses Spiel, ne? Mit der Süße, mit der Säure.
Total.
Und manchmal sind die feinherben Weine auch einfach, wenn du die Solo trinkst, einfach ein bisschen angenehmer als die trockenen.
Ja, total. Hätte ich gar nicht gedacht.
Aber ja. Ich mache dieses Testen des Weins und Ansetzen. Machst du das? Oder?
Das machen wir jetzt. Also ich und mein Papa sind für den Keller zuständig und meine Schwester ist für das Gästehaus zuständig und so die Weinberge, Marketing und Logistik machen wir alle zusammen. Aber wenn wir dann wirklich am Ende die Weine so zusammenstellen, wie sie abgefüllt werden, das wird komplett in der Familie probiert über mehrere Wochen hinweg. Denn es ist wirklich so, dass jeden Tag verändern sich irgendwie die Geschmäcker. Und wenn dir der Wein heute schmeckt, schmeckt er dir morgen vielleicht gar nicht. Und dann versuchen wir den auch immer, wenn wir diese Probe machen, nicht im Keller zu probieren, sondern an einem neutralen Ort, im Esszimmer, wo wir auch nicht so die Kellergerüche haben, weil das beeinflusst auch nochmal so ein bisschen die Geschmacksnerven und die Wahrnehmung. Und das ist dann wirklich ein Prozess von bis zu 4-5 Wochen, weil dann kannst du auch ein bisschen den Restzucker nochmal einstellen, die Säure. Mhm. Und das ist sehr mühsam. Also das glaubt man fast gar nicht, aber das ist wie wenn man dann im Labor ist und dann versucht seinen Wein den Feinschliff zu geben. So sind wir dann über mehrere Wochen hinweg und versuchen den Wein fertigzustellen.
Guck mal, jetzt hat die Aline die Erklärung dafür geliefert, warum der Wein auf der Urlaubsterrasse so hervorragend schmeckt.
Ja.
Und im Winter am heimischen Esstisch okay.
Ja, das ist so. Man hat ja, das sind viele Einflüsse, die am Ende auf den Wein irgendwie einwirken. Ja. Das kann die Atmosphäre sein, die Aussicht, die Wärme. Und das Phänomen gibt es, dass er dann im Urlaub besser schmeckt, als wenn man ihn nur zu Hause genießt. Tatsächlich.
Darum geht er aus dem Weinkeller auch raus in die natürliche Weinumgebung, ne?
Absolut.
Auf der Terrasse schmeckt er dann anders.
Ja.
Das kann ich verstehen. Und Steffensberg wurde auch prämiert.
Genau, das ist unsere beste Weinlage. Da haben wir im Südwesthang und unten am Flussufer 60% Steigung, oben zum Wald bis zu 80% Steigung. Und da ist der Riesling zu Hause. Und da scheint dann auch bis abends 8 Uhr die Sonne hin im Hochsommer. Also die haben Sonne pur.
Also Michael, ich glaube, das wird unser Riesling. Kann das sein?
Wir können schon mehrere Rieslinge machen.
Schau mal, ich habe jetzt zum Abschluss in unserem Weißweinbereich unser Gröber Nacktarsch.
Den muss ich fotografieren.
Sehr gut. Hier sind wir jetzt im, ich glaube, der 23er ist lieblich.
Das ist mehr als Feinherb.
Ja,
das ist
hier sind wir jetzt bei nach Feinherb. Also wir haben trocken, okay. Halbtrocken, Feinherb, lieblich und dann kommt Fruchtsüß.
Ja. Der Nacktarsch fährt auch mit nach Oberhaching. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, nur das denkt man halt eigentlich nicht, wenn man so trockene Weine mag. Mehr, aber so ein süßer Wein, schön gekühlt, weil mega. Er einfach noch die Säure hat und wenig Alkohol, ist das eigentlich auch
mega cool. Ja,
ja, eine schöne Sache.
Mhm, absolut. Ja. Und alleine schon, also manchmal muss ich ja zugeben, kaufe ich Wein auch ein bisschen nach dem Etikett und nach der Story. Ja,
auf jeden Fall. Ich meine,
mach halt Marketing,
ihr seid aus München, ne? Wenn man die Weine nicht kennt, dann kauft man nach dem Etikett und oder man kauft halt im Zweifelsfall das, was man kennt.
Genau.
Weil man einfach nicht die Chance hat, das zu probieren und dann hat man halt 50-50. Entweder es schmeckt oder es ist halt Katastrophe.
Und ich mag gute Storys drumherum. Ja. Ne? Und das ist jetzt schon mal eine gute Story.
Das freut mich.
Das ist echt super.
Ja, deswegen ist halt auch so eine Weinprobe einfach eine schöne Sache, um einfach auch neue Weine kennenzulernen. Ja. Vielleicht das, was man eigentlich sonst nicht trinken würde, einfach neu zu entdecken.
Absolut.
Ja.
Macht sehr viel Freude.
So, und ihr wolltet deshalb was Rotes probieren. Mögt ihr eher die fruchtigen Rotweine ohne Holz? Oder eher mit Barrique, mit Holz? Das ist so das Pelzige auf der Zunge.
Also der Rotwein, den ich eigentlich am allerliebsten mag, ist ein Amarone.
Okay. Wie ist der so geschmacklich?
Den kann ich aber nur im Winter trinken, weil der so, ich würde sagen, sehr schwer ist, sehr aromatisch.
Okay, also hat er Holz gesehen.
Naja, auf jeden Fall.
Dann kann ich, also unser Spätburgunder ist komplett im Holz ausgebaut und unser Dornfelder als Rotweinsorte komplett im Edelstahltank. Ist also sehr neutral im Geschmack und ist eher der fruchtige Rotweintyp. Ich kann euch gerne mal beide einschicken.
Gerne.
Ja? Ja.
Rotwein ist so ein bisschen was, finde ich, für kältere Jahreszeiten.
Aber es gibt mittlerweile auch viele, die trinken den Dornfelder zum Beispiel auch gekühlt im Sommer, weil der einfach fruchtig ist, der hat wenig Tannine, also die Bitterstoffe und ist da eigentlich auch so ein schöner Begleiter. Der Dornfelder jetzt hier, den ihr im Glas habt, der hat so ein bisschen die Kirsche im Geschmack.
Lecker.
Das, was ihr kennt, jetzt mal gerade einen Probeschluck machen. Ich weiß nicht, ob ihr Spätburgunder gut kennt.
Nee. Kennen wir Spätburgunder gut?
Das Besondere am Spätburgunder, der hat nur eine rote Schale, aber der Saft ist weiß. Deswegen kann man aus Spätburgunder auch Weißwein machen, das wäre ein Blanc de Noir.
Ach ja, Pinot Noir.
Genau, Pinot Noir. Das ist Spätburgunder auf Deutsch und der ist halt sehr facettenreich. Wir können Weißwein draus machen, Rosé, Rotwein als auch Sekt. Und, warte, muss ich kurz probieren.
Mhm.
Genau, das ist jetzt unser bester Spätburgunder. Da schreiben wir auch Pinot Noir drauf.
Mhm.
Der lag jetzt 22 Monate im Eichenholzfass. Das ist quasi das Fass, was ihr hier vor euch seht. 225 Liter amerikanischer Eiche und ganz neues Holzfass. Und wenn wir so ein Holzfass ganz neu kaufen, ist das natürlich sehr stark im Geschmack. Denn so ein Holzfass wird vor dem ersten Gebrauch einmal getoastet. Das heißt ausflambiert. Dann ist der Geschmack sehr intensiv. Und je öfter man dieses Fass mit Wein belegt, desto weniger intensiv ist irgendwann der Geschmack.
Ach so, das macht man dann, das kann man nur einmal machen.
Genau, das macht man am Anfang und dann kann man den Wein so oft, wie man will, wieder befüllen. Und irgendwann schmeckt man dieses Holzfass nicht mehr, weil das einfach irgendwann keinen Geschmack mehr abgibt. Und ihr habt jetzt ein Glas, ein 22er Spätburgunder. Der lag 22 Monate im Eichenholzfass und hat jetzt 14 Volumenprozent. Also das ist schon eine Nummer, 14 Volumenprozent und der ist fast restlos trocken. Also der hat 0,2 Gramm Restzucker, aber kommt einem vielleicht nicht so trocken vor, weil er natürlich Alkohol hat. Man sieht auch in der Farbe, der ist nicht so intensiv wie der Dornfelder zuvor, weil der eben ein weißes Fruchtfleisch hat und die Farbe in der Beerenschale ist. Und durch die Gärung auf der offenen Maische werden die Rotweine, also die Rotweine werden nicht direkt gepresst, die werden auf der offenen Maische mit der Schale, mit den Kernen, mit den Stielen zusammen vergoren.
Okay.
Denn in der Schale sind die Farbpigmente und die werden durch diesen Gärungsprozess gelöst. Und dann liegen die bis zu 4 Wochen auf der Maische, werden dann gepresst auf der Weinpresse und kommen dann ins Eichenholzfass und liegen da zum Reifen.
Und das diese vielen Monate.
Genau, das sind jetzt 22 Monate. Und der wurde...
Der riecht aber auch toll.
Der schmeckt auch super.
Letztes Jahr abgefüllt. Cheers. Ist jetzt ein enormer Unterschied zum Dornfelder. Ne? Wir haben in der Nase ein bisschen das Kräutrige. Wir haben aber auch so ein bisschen die schwarze Johannisbeere, die so ganz leicht durchkommt.
Das spricht mich sofort an. Ich habe noch gar nicht getrunken, aber das spricht mich schon an.
Und im Geschmack ganz viel. Es ist sehr komplex, sehr strukturiert. Haben auch so ein bisschen das Lakritz, sie haben ein bisschen das Rauchige, man sieht auf der Zunge, es ist dieses Pelzige, das sich so zusammenzieht. Und der Spätburgunder ist an Sauerstoff gewöhnt, ne? So im Holzwasser verdunstet viel, weil viel Luft da reinkommt und der ist an Luft gewöhnt. Also der hält sich auf der Flasche bis zu 4 Wochen, wenn man den Korken drauf macht und in eine dunkle Ecke. Das ist jetzt nicht so der trinkfreudige Wein, ne? Der hat schon Power, aber wenn man den zum Wild, zum dunklen Fleisch kombiniert, dann wirkt er auch nochmal harmonischer, weil die Eiweiße die Tannine binden.
Ich habe jetzt so vor meinem inneren Auge Kaminabend.
Ja, das ist so der typische Winterwein. Kaminabend,
genau, ein bisschen Brot dabei, Oliven.
Ja, absolut.
Man macht es sich gemütlich.
Man schenkt sich ein Glas ein, dann macht man den Korken drauf, stellt den beiseite, packt den nach einer Woche wieder aus und der hat sich nochmal super entwickelt auf der Flasche.
Das ist toll, Micha.
Ja, das ist super.
Machen wir gleich eine mentale Notiz. Aber den hätte ich jetzt nicht im Sommer auf der Terrasse rausgeholt.
Nee, das ist eher der ja, klassische Herbst-Winterwein.
Der andere, den ganz auch gut im Sommer.
Ja, absolut. Deswegen habe ich auch gesagt, viele von unseren Kunden, die trinken den auch gekühlter im Sommer. Aber das hier ist halt wirklich ein Winterwein. Der ist kräftiger, wuchtiger.
Genau.
Der ist so vom Kamin.
Ja. Der ist so genau.
Zum Schönes Kamin. Buch.
Ja, habe ich den sofort vor Augen. Und hiermit verabschieden wir uns aus dem Weinkeller. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration und neue Ideen mitnehmen für ein schönes Glas Wein im Kreise eurer Lieben. Bis bald! Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.